eine wachsende Gemeinde. Ich finde es sehr beeindruckend, wenn man so hört, wie in gewissen Regionen auf dieser Erde die Kirchen sehr stark wachsen. Zum Beispiel in China weiß man, dass seit 1980, wo es damals noch etwa 10 Millionen Christen gab, heute sicher mehr als 100 Millionen sind. Auch hier habe ich noch einen Artikel in der Zeitung gefunden, auf jesus.ch, wo steht, noch vor 100 Jahren lebten 80% der Christen in Europa und Nordamerika. Heute aber stammen 2/3 der Christen aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Für das Jahr 2025 sei mit einem Anwachsen der Christen im Süden der Welt auf 1,7 Milliarden zu rechnen, gegenüber 270 Millionen in Nordamerika und 514 Millionen in Europa. Besonders stark sei die Zunahme der Christen in Afrika. Wenn man so etwas hört, wie stark das Christentum in gewissen Ländern wächst, wird man fast ein bisschen wehmütig, wenn man so in der Schweiz um sich schaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so geht es mir zumindest. In der Schweiz wächst die Wirtschaft, die Bevölkerung, aber die Christen bleiben prozentual in etwa gleich. Es gibt einzelne Kirchen, die wachsen, aber das sind solche, die von anderen kommen ganz häufig. Es sind wenig, die wirklich neu zum Glauben kommen. Und natürlich gibt es Faktoren, die nicht so einfach sind hier in der Schweiz. Meine Eltern sind zum Beispiel vor kurzem aus dem Missionsfeld zurückgekommen. Sie waren 40 Jahre in Südamerika und Mittelamerika. Und jetzt sind sie hier und etwas, das sie frustriert, ist, dass sie sagen, es ist so schwierig in der Schweiz über den Glauben zu reden. Die Leute wollen gar nicht. Und das erlebe ich auch jedes Mal, wenn ich in Lateinamerika bin und ich bin überhaupt nicht der Evangelistentyp, kann ich mit jedem Taxifahrer, mit jeder zweiten Person, die ich antreffe, über den Glauben reden. Man ist so schnell bei diesem Thema. Hier in der Schweiz ist es ein bisschen schwieriger. Die Situation hat sich stark verändert. Die Leute haben ihre eigenen Götzen, Arbeit, Hobby, Freizeitbeschäftigungen und es geht uns so gut hier in der Schweiz. Viele meinen, sie brauchen Gott gar nicht. Was wir nicht machen dürfen, dass wir plötzlich selber denken, die Menschen brauchen das nicht. Auf jeden Fall brauchen Menschen Jesus. Und ich glaube wirklich, dass je länger, je mehr ganz viele Menschen auch ein Vakuum haben und eigentlich sehnsüchtig Gott suchen eigentlich, aber nicht wissen, was sie suchen sollen, wo sie suchen sollen. Menschen brauchen je länger, je mehr oder eigentlich wie immer in der Schweiz, genauso wie früher, die Erlösung durch Jesus. Sie müssen die gute Botschaft hören. Aber die Situation ist anders. Wir werden heute eine Geschichte anschauen von der Apostelgeschichte, wo wir sehen, wie die Kirche damals gewachsen ist. Und wir möchten in dieser Geschichte im Hinterkopf haben, kann auch unsere Kirche, kann das die Christenheit in der Schweiz heute auch noch wachsen? Und ich möchte von Anfang an schon sagen, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wir können uns in dieser Geschichte ermutigen lassen, motivieren lassen, was dazu beigetragen hat, dass die Christen damals sich so schnell über die ganze Welt ausgebreitet haben. Wir lesen dazu heute, schauen einen Abschnitt an aus Apostelgeschichte 11 und sind in den Versen 19 bis 31. Ich lese jetzt für den Anfang mal die ersten zwei Verse. Da steht im Apostelgeschichte 11, Vers 19, die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an nichtjüdische Einwohner der Stadt und verkündigten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Wie schön wäre es, und ich bete dafür und hoffe dafür, dass wir in der Schweiz, dass wir hier eine Verätigung mal sagen dürften, und Gott wirkte so mächtig durch sie und eine große Anzahl von Menschen glaubte und wendete sich Gott zu. Erweckung in Ephretikon. Möchtest du das auch mal erleben? Dass Gott mächtig durch uns wirkt und Menschen scharenweise zum Glauben kommen. Nun möchten wir ein bisschen schauen, was war der Schlüssel in der Apostelgeschichte, wo dies ermöglicht hat. Was hat dazu beigetragen, dass diese Christen, wie wir hier hören, obwohl sie verfolgt wurden und in die ganze Welt zerstreut wurden, dass Menschen zum Glauben kamen. In Apostelgeschichte 11 befinden wir uns an einem kritischen Punkt und das sieht man auch in diesen ersten zwei Versen. Da steht, dass sie am Anfang nur den Juden gepredigt haben. Aber in der letzten Predigt zu dieser Serie haben wir gehört, wie Gott ganz klar geredet hat und gesagt hat, Petrus, das gilt allen. Und da haben die Jünger erstmals hier in Antiochia, ist das so erfasst, diesen Schritt gewagt und sie haben sich auch an Nicht-Juden gewandt. Und steht, ganz viele haben sich dieser Botschaft zugewandt. Wie schön. Aber nun zurück zu der Frage, warum dieser Wachstum? Warum diese große Bewegung, diese große Antwort auf diese Botschaft? War es vielleicht, weil die Apostel so gut ihre Aufgabe erledigt hatten? Brauchten wir vielleicht wieder Apostel? Oder war es die Leitung dieser Kirche, die einfach das so gut organisiert hat, das alles so gut gemanagt hat, dass die Leute einfach nur noch kommen konnten? Waren es vielleicht die spannenden Gottesdienste, packende Lobpreiszeiten? Ich glaube, dass ein paar Sachen sicher auch teilweise zugetroffen haben. Es war eine gute Leitung, es waren Apostel da, die das Herz dafür hatten. Ich glaube aber auch, dass es weniger der attraktive Gottesdienst war, weil es war eigentlich eher eine schwierige Zeit. Und in den Gottesdienst der Kirche zu gehen, hieß eher, ich werde vielleicht danach an der Tür verfolgt. Es gab zwar auch Promis, so richtige Stars in dieser ersten Kirche. Zum Beispiel der Petrus. Hey, so viel, wie über den berichtet wird und über die anderen wird nichts gesagt. Also der war absolut der Starprediger, wenn man so sagen möchte. Gott hat ihn extrem gebraucht. Später kam der Paulus auf die Bildfläche. Und diese Leute hat Gott auf jeden Fall ganz stark gebraucht, um das Evangelium voranzubringen. Aber war das der einzige Schlüssel? Ich glaube nicht. Paulus war in dieser Phase noch gar nicht auf dem Bild oder hat beziehungsweise noch keinen großen Dienst getan. Petrus war hier zum Beispiel in Antiochien nicht dabei. Und kein einziger der Apostel war beteiligt, dass sich die Christen über die ganze Welt verstreut haben und überall Kirchen entstanden sind. Weil es steht in Apostelgeschichte, dass die Apostel, die blieben in Jerusalem. Die haben dort die Gemeinde betreut. Aber das Evangelium hat sich rasant ausgebreitet, obwohl weder Apostel beteiligt waren, weder eine strategische Leitung vorhanden war von Menschen. Ich glaube, dass der Heilige Geist ganz viel strategisch geleitet hat. Und auch noch andere Stars wie der Petrus oder der Paulus im Moment noch nicht tätig waren in dem Gebiet. Und trotzdem hat sich das Evangelium einfach explosionsartig ausgebreitet. Und in Vers 19 und 20 sehen wir, was hier der Faktor war. Nämlich Christen, die wohin sie kamen, einfach die gute Botschaft verkündigt haben. Am Anfang haben sie noch eine Einseitigkeit gehabt. Sie haben sich auf kulturell geprägt, nur auf ihre Artgenossen fokussiert. Aber auch bald haben sie das überwunden und haben das Evangelium jedem verkündigt. Der Schlüssel waren Christen, ganz normale Christen, die es im Moment nicht einfach hatten, das müssen wir auch noch sehen, die bereit waren, mit ihrem ganzen Leben einfach die Botschaft weiterzugeben und einfach zu leben. Es waren Christen, die alles, was ihnen einst mal Sicherheit gegeben hatte, verloren hatten. Es ging, wie gesagt, nicht gut. Viele waren Flüchtlinge. Aber wohin sie auch kamen, haben sie das Evangelium verkündigt. Wo sie auch waren, haben sie die gute Botschaft weitergegeben. Und ich glaube, das war der Schlüssel, dass die erste Kirche so stark gewachsen hatte oder stark gewachsen ist. Es brauchte eine Leitung, natürlich. Die Apostel hatten auch ihren Einfluss. Es war gut, dass nachher so Stars wie der Paulus aufgekommen sind. Aber der Schlüssel, dass die Kirche so rasant sich ausgebreitet hat, waren Hunderte, vielleicht Tausende von Christen, jeder Einzel, der bereit war, da wo ich bin, bin ich ein Licht für Jesus. Wir möchten heute ein bisschen einen Blick darauf werfen, was hat diese Menschen ausgemacht? Was können wir, ja, wie haben die ausgesehen, so Christen? Waren die irgendwie alle so ein bisschen überheilig und mit denen können wir nichts anfangen oder waren das ganz normale Menschen? Und ich möchte heute das an einem Beispiel vertiefen, der hier auch in dem Text vorkommt, nämlich Barnabas. Und an ihm ein bisschen das anschauen, was hat diese ersten Christen so ausgemacht? Was hat sie dazu gebracht, dass sie mit dieser Leidenschaft, mit dieser Liebe, mit diesem Eifer sich für Gott eingesetzt haben? Und da sehen wir in diesem Text, da kommt ein Barnabas vor. Der Barnabas, der hieß eigentlich ursprünglich Josef. Ich weiß nicht warum, das war anscheinend üblich, dass man den Leuten einen anderen Namen gab. Und dem gaben die Jünger den Namen Barnabas. Das heißt Sohn des Trostes oder Sohn der Ermutigung. Anscheinend hat er sich darauf irgendwie hervorgehoben, dass andere Menschen ermutigt oder getröstet hat. Es war auf jeden Fall so auffallend, dass sie gesagt haben, hey Barnabas, hey Josef, du brauchst einen neuen Namen. Der passt viel besser für dich. Vielleicht wie unsere Jungscher, die dann Namen vergibt, wo sie sagen, das passt zu dir. Und die einigen wollen den ursprünglichen Namen gar nicht mehr verwenden. Das war vielleicht so eine jungscher Tradition. Auf jeden Fall, der Barnabas, der war ein Jude, ein Levit, aber der war eigentlich im Ausland aufgewachsen, nämlich in Zypern. Das ist diese Insel hier. Aber der war sehr, ich vermute, das kann man nicht, steht nicht in der Bibel, der hat sich bekehrt. Sehr wahrscheinlich in der Zeit um Pfingsten, wo sich ganz viele Menschen bekehrt haben. Und der hat da in der Gemeinde von Anfang an, war er dabei. Es steht aber nicht viel über Barnabas. Über Petrus und Paulus steht viel mehr in der Apostelgeschichte. Und für viele ist vielleicht der Barnabas noch gar kein Thema bis jetzt. Er ist noch nie aufgefallen. Aber der Barnabas hat sich durch einige Sachen ziemlich deutlich auch hervorgehoben. In Apostelgeschichte 4 lesen wir etwas ganz Erstaunliches, wo mich selber immer wieder recht herausfordert. Und ich mich frage, was heißt das für unsere Zeit heute? Da lesen wir in Apostelgeschichte 4, 32, dass die ganze Schar derer, die an Jesus glaubte, die hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Und dann steht später noch, es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es forderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Wir kennen die Geschichte von Ananias und Sapphira, wo hier versucht haben, einen Trick zu machen und nur einen Teil gegeben haben. Was hier häufig zwischendrin übersehen wird, ist, dass der Barnabas der Einzige ist, der namentlich genannt wird. Da steht in diesem Text im nächsten Vers, dass Barnabas kam, der hat ein Landstück gehabt und er hat das vor die Füße der Apostel gelegt. Wir wissen nicht, ob der Barnabas gut war beim Predigen. Wir wissen nicht, ob der Barnabas ein begabter Leiter war. Aber wir wissen, dass der Barnabas, nebst dem, dass er andere Menschen ermutigte, eine großzügige Person war. Die viele andere Christen in dieser Zeit ihren Besitz nicht als ihr Ding betrachtet haben, sondern das in den Bau von Gottes Reich gestellt haben. Und somit sehen wir hier schon mal eine Eigenschaft, die auch die Christen dieser Zeit ausgemacht, ihre Großzügigkeit. Von wo kommt diese Großzügigkeit? Ich glaube, es kommt daraus, dass diese Menschen ihr ganzen Lebensmittelpunkt Gott war und sein Reich. Ich glaube übrigens nicht, dass die Menschen einfach alles verkauft haben und am Schluss alle auf der Straße lebten. Aber ihr Fokus war Gott und sein Reich und nach Möglichkeiten, die sie hatten, haben sie sich darin investiert. Es waren nicht einfach Leute, die alle ihren Job aufgegeben haben und alles verkauft haben und von nun an Judy Hui in der Kirche verweilt haben und irgendwann wäre der Hunger gekommen. Ich glaube, das waren vielmehr Menschen, die weiterhin auch in ihrem Alltag blieben, arbeiteten, Besitz hatten, aber ihr Lebensmittelpunkt war Gott und sein Reich. Und wenn dann mal ein Bedürfnis da war, da war das gar kein Thema. Hey, ich habe hier noch ein Landstück übrig. Weg damit, ich gebe das in Gottes Reich. Ihr Lebensmittelpunkt war nicht die Besitztümer, die sie hatten, ihre Arbeit, sondern Gott und sein Reich. Und das sehen wir auch beim Barnabas. Und auch diesen ersten Christen, die wir hier zum Beispiel beobachten, die nach Antiochien gekommen sind. Und ich möchte hier noch betonen, dieser Fokus auf Gott und sein Reich, der begann nicht erst, als die ersten Christen verfolgt wurden. Das hat sich schon gezeigt, dass ihnen gut ging. Es hat sich nichts geändert. Vielleicht hat es ihnen geholfen, sich noch mehr zu fokussieren. Aber grundsätzlich, ihre Haltung war schon vor dem, Gott und der Bau von seiner Kirche ist mein Lebensmittelpunkt. Wie ist das nur möglich? Oder wie haben Sie das hingebekommen? Und ich glaube, ein Schritt war, dass das, was Sie von Gott hörten, für Sie nicht einfach Theorie war, sondern haben das wirklich geglaubt. Sie haben Gott des Verheißungen haben Sie vertraut. Und in dem Sinn haben Sie sich dann auch mit Ihrem ganzen Leben Gott hingegeben. Haben Sie sich einfach Gott und seinem Reich investiert. Was nicht heißt, dass sie, wie gesagt, ihren Alltag alles aufgegeben haben und einfach völlig abgehoben unterwegs waren. Aber ihr Lebensmittelpunkt, ihr Fokus, ihr größter Wunsch war, ich möchte, dass die gute Botschaft, so wie Gott es auch möchte, möglichst verbreitet wird. Und in dem Sinne waren sie sogar bereit, große Vorurteile zu überwinden. Wir müssen uns hier vielleicht ein bisschen die Tragweite von dem vorstellen, was es hieß für einen Juden, einem Nichtjuden, nicht nur das Evangelium zu verkündigen, sondern plötzlich mit dem nebeneinander in der gleichen Kirche zu sitzen. Das hat die Kirche in Jerusalem sehr wahrscheinlich nie so richtig hinbekommen. Aber hier in Antiochia, da waren ganz viele Juden auch, haben sie plötzlich gemerkt, hey, Gott möchte auch, dass wir den Nichtjuden das Evangelium verkündigen. Also hier hat sich ihre Leidenschaft, ihre Liebe zu Jesus darin gezeigt, dass sie eigene Prägungen, eigene Vorurteile überwinden durften und ganz vielen Menschen ein Segen sein durften, weil sie Jesus kennengelernt haben. Wir sehen, wie Gott das bestätigt hat und wie Gott geschenkt hat, dass ganz viele Menschen dann auch zum Glauben gekommen sind. Menschen, die früher überhaupt nichts mit dem Judentum oder mit Gott am Hut hatten. Der Schlüssel waren Christen, die bereit waren, aus ihrer Komfortzone herauszukommen. Und ich glaube, da sind wir ermutigt, herausgefordert in der heutigen Zeit. Wir haben so viele Bereiche, die wir als, sage ich mal, gute Mittelstandschristen nicht erreichen in unserer Gesellschaft, weil wir, glaube ich, auch teilweise Vorurteile haben. Ich spreche von Menschen, die aus anderen Kulturen kommen. Und es geht hier nicht darum, ob wir das jetzt gut finden oder nicht gut finden, was da geschieht. Es geht darum, können wir diesen Menschen, die wir hier begegnen, die hier sind, in Liebe begegnen. Und ich glaube, da sind wir gefordert. Sind wir ermutigt, auch unsere Grenzen zu überwinden. Wenn wir davon sprechen, dass wir zum Beispiel in der Schweiz Menschen erreichen wollen, ist ein Viertel sind nicht Schweizer. Und ich glaube, es wäre schön, wenn wir auch diesen Viertel im Visier hätten auch erreichen dürften. Gerade hier in der Fredikon, wo die Zahl auch so in diesem Ausmaß ist. Wenn wir jetzt nun zurück nach Antiochien gehen, die ist übrigens, wenn man vielleicht kurz schaut, ist hier oben gelegen, einiges nördlich von Israel. ist zu vermuten, dass in Antiochia eine ziemlich interessante Gemeinde entstand. Es war nicht eine typische jüdische, christlich geprägte Gemeinde, sondern es war plötzlich eine Kirche, die aus einer Mischung von griechisch sprechenden Leuten und jüdischen Menschen sich zusammengefunden hatte. Es ist gut möglich, dass der Gottesdienst, anstatt wie bisher vielleicht in Aramäisch gehalten wurde, neu in Griechisch abgehalten wurde. Es ist gut möglich, dass ganz andere Lieder den Gottesdienst geprägt haben und dass allgemein, wie der Gottesdienst durchgeführt wurde, wie Gemeinde gelebt wurde, völlig anders war. Das war ganz normal, weil wir reden hier von Nicht-Juden, die zum Glauben kamen und die haben eine ganz andere Richtung reingebracht. Und ich glaube, das war damals viel größer als heute, eine große Spannung, die es auszuhalten gab als Kirche. Mit so verschiedenen Menschen, die nicht einfach nur ein bisschen anders waren, sondern von einer total anderen Prägung kamen. Ihr müsst euch vorstellen, die jüdisch geprägten Menschen, die bisher immer den Sabbat eingehalten haben. Und plötzlich fingen die Christen an, am Sonntag ihren Ruhetag einzuhalten. Also es gab hier unheimlich starke Spannungen. Und doch hören wir nichts von diesen Spannungen hier in diesem Kontext. Die Menschen waren fokussiert auf was? Das Evangelium zu verkündigen, Menschen zu erreichen, und Gott hat das gesegnet. Weil sie hatten einen Fokus und dieser Fokus hat sie vereint. Das war Gott und sein Reich. Und in diesem Setting wurde Barnabas nach Antiochia gesendet. Die Apostel hatten schon mitbekommen oder hatten erfahren, wie in Samaria das Evangelium kam, da gab es einiges an Durcheinander. Und da haben sie gedacht, sehr wahrscheinlich schicken wir mal den Barnabas sicherheitshalber nach oben, dass er da mal für Ordnung sorgt, falls irgendetwas komisch läuft. Sie haben es ja wahrscheinlich gehört, es haben sich ganz viele Nicht-Juden bekehrt. Und da haben sie schon gedacht, mal schauen, wie das geht. Schicken wir mal den Barnabas, das ist ein guter Mann. Er soll schauen, wie das Ganze läuft. Und da kam der Barnabas, ein durch und durch jüdisch geprägter Mensch, erstmals sehr wahrscheinlich in so eine Kirche, die völlig vermischt war, die völlig anders war, eben wie gesagt, wahrscheinlich sogar einer anderen Sprache. Und jetzt kam er hier nach Antiochien. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mal bist vielleicht auch schon mal in einer Kirche gewesen, die völlig anders ist. Wir haben jetzt heute ein paar Gäste hier, vielleicht geht es euch hier so. Wenn es anders ist als das Gewohnte, dann ist man immer so ein bisschen in der Gefahr, dass man sofort denkt, ah, das und das und das hier, gefällt mir nicht, je nachdem, wie man tickt. Man kritisiert, man richtet, man urteilt. Was hat der Barnabas gemacht? Wir lesen das im Vers 23 von Kapitel 11. Da steht, dass der Barnabas, als er dort ankam, steht, als er sah, was durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er hat sich gefreut. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Der Barnabas kam nicht an und gab Tipps. Hey Leute, ihr müsst das, jetzt stopp mal, die Gestaltung müsst ihr ändern. Das und das müsst ihr anders anschauen. Nein, er kam hin, hat vielleicht zuerst gedacht, puh, anders, gefällt mir nicht persönlich, was auch immer. Aber er hat gespürt, hier ist Gott am Werk und er hat sich gefreut. Und er hat gesehen, der Fokus hier ist genau gleich wie in Jerusalem. Wir wollen Menschen erreichen. Die haben genau das gleiche Anliegen wie ich. Und was hat er gemacht? Er hat ihnen Mut gemacht, er hat sie ermutigt und sagt, hey, bleib treu dran und gehen wir zusammen Menschen erreichen. Weil es steht, er hat sich sofort aufgemacht und hat gemeinsam mit ihnen haben sie einen sehr segensreichen Dienst gemacht. Sie haben sich keinen Moment durch irgendwelche Diskussionen aufhalten lassen, sondern sind zusammen weitergegangen und haben das Evangelium verkündigt. Wie schön. Und wie viel kann ich da noch lernen? Ich sag's euch, ich wäre anders. Ich bin noch nicht so ein Mann wie der Barnabas. Ich hätte wahrscheinlich zuerst mal eine Pause gemacht und ein gutes Weilchen beobachtet, ob jetzt diese Christen wirklich das ernst meinen. Aber Barnabas gab sich hin und ging mit ihnen und sie haben das Evangelium verkündigt. Und hier sehen wir eine Gemeinsamkeit von Barnabas und den ersten Christen. Und wo wir auch in der heutigen Zeit, wenn wir uns Wachstum wünschen, ganz viel lernen dürfen, uns ermutigen dürfen von dem. Nämlich, diesen ersten Christen ging es nicht primär um ihre eigenen Vorlieben. Es ging ihnen nicht primär um ihre eigenen Sachen, die alle so liefen, sondern es war wirklich so, und das sieht man hier in der Praxis, dass sie total auf Gottes Reich fokussiert waren. Und dieser Fokus auf Gottes Reich half ihnen, einfach voranzugehen als Gemeinde und einen ganz wirkungsvollen Dienst zu tun. Waren diese Christen früher noch Geschäftsleute gewesen? Ich bin sicher, sie haben dort, wo sie waren, Gottes Reich gelebt. Sie waren dort ein Licht, so wie Jesus es gesagt hat, ihr seid ein Licht für diese Welt. Jetzt waren sie Flüchtlinge. Eigentlich war nicht viel anders. Sie waren immer noch Kinder Gottes. Finanziell ging es ihnen nicht so gut. Aber sie haben einfach weitergemacht. Und dort, wo Gott sie hingestellt hat, haben sie Gottes Reich verkündigt. Und es ist vieles entstanden, das sie sehr herausgefordert hat, wie ich schon gezeigt habe, mit dem ganzen Nichtjuden, die dazu kamen, aber sie haben weitergemacht. Und es war eine Gemeinde, wo man spürte, wie Gottes Geist am Wirken war. Und doch frage ich mich, hey, wie kommt man zu so einem, wie wird man zu so einem Menschen wie der Barnabas? Weil der Barnabas, der gefällt mir. Und ich möchte von ihm lernen. Und es gibt hier einen ganz einfachen Satz, der mich ziemlich ermutigt, aber auch herausfordert. Im Vers 24 lesen wir, da steht, und das steht übrigens als Begründung, warum der Barnabas so reagiert hat. Es steht, denn er hatte einen edlen Charakter, war mit Heiligem Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Hier gefällt mir die alte Übersetzung besser. Da steht im Luther zum Beispiel, denn er war ein guter Mann, voll Heiligen Geistes und Glauben. Der Barnabas war ein guter Mann, voll Glauben und voll Heiligen Geist. Und wenn ich etwas werden möchte und noch viel mehr werden möchte, ist, ich möchte ein Mann werden, voll Glauben und Heiligen Geist. Ich bin dran. Gott hat schon einiges an mir arbeiten dürfen. Aber ich möchte, dass Gott jeden Tag da an mir arbeitet. Dass ich immer mehr in das kommen darf, dass ich ein Mann voller Glauben und Heiligen Geist werden darf. Weil ich glaube, das ist der Schlüssel, dass wir auch so fokussiert, so mit dieser Freude uns auf Gottes Reich fokussieren können. Weil wir können das nicht aus eigener Kraft. Wenn ich probiere, diese Freude zu produzieren und diese Hingabe aus eigenem Antrieb, werde ich irgendwann mal ohne Batterie einfach liegen bleiben. Aber wenn ich voll Glauben und voll Heiligem Geist wie der Barnabas unterwegs sein kann, da kann ich sogar durch extreme Sachen herausgefordert werden und sagen, ich freue mich und ich gehe den Weg mit euch und ich gehe den Weg, weil es mit Gott ist. Die Frage ist natürlich ganz praktisch, wie hat sich das gezeigt? Wie hat sich das gezeigt, voll Glauben und Heiligen Geist zu sein? Und hier möchte ich noch erwähnen, es war nicht einfach nur der Barnabas, bei dem das erwähnt wird. Als die Jünger für Leute für den diakonischen Dienst gesucht haben, haben sie gesagt, wir möchten Leute, das Anforderungsprofil war ganz einfach, voller Glauben und voller Weisheit. Und dann haben sie jemanden gefunden, das war der Stephanus, und da steht, er war voll Glauben und Heiligen Geist. Es stand nicht, er braucht so viel Theologieausbildung, er braucht so viel Erfahrung, er muss diese Ausbildung haben. Nein, es waren ganz normale Christen. Die einzige Anforderung war, voll Glauben zu sein. Und im Fall von Stephanus und Barnabas steht noch voller Geist. Also ich sage mal so, wenn man damals das Vorbild sein wollte oder als Vorbild galt, war das ein Punkt. Ist das ein Mensch voller Glauben und Heiligen Geist? Es wurde nicht primär gefragt, ist es ein Mensch voller Aktivismus, wo nur noch rumrennt die ganze Zeit und weiß nicht, was macht überall für Gott. Das ist schon alles vielleicht auch gut. Aber was primär gefragt wurde, bist du ein Mann oder eine Frau voller Glaube und Heiligen Geist? Aber was heißt das nun? voll Heiligen Geist haben wir schon in unseren Gemeindeferien angeschaut, was das beinhaltet, voll Heiligen Geistes zu sein. Die Bibel fordert uns auf, voll im Geist zu sein. Und ich lade euch gern ein, euch die Predigt anzuschauen. Wir haben sogar als Video auf der Homepage, und euch das nochmal, euch damit auseinanderzusetzen. Was wir sicher in Kürze sagen können, ist, dass die Bibel davon spricht, dass es eine Frucht gibt vom Heiligen Geist. Und in der Zeit sich auch die Fülle, wie fest der Heilige Geist uns schon prägen darf. Und wenn ich die lese, jedes Mal denke ich, huch, ich bin noch dran. Freude, Geduld, Langmut und so vieles andere, das da in Galater 5, 22 aufgezählt wird. Auf jeden Fall war der Barnabas ein Mensch, wo das ganz deutlich ersichtlich wurde. Es zeigte sich, glaube ich, auch in der Art, wie er mit den Christen da reagiert hat. Dass er nicht einfach gesagt hat, hey, wir müssen jetzt erstmal alles ändern. Nein, er hat gesehen, hier ist Gott am Werk und ist mit ihnen vorangegangen. Wie zeigt sich der Glaube? Und ich glaube, wir tun uns hier genauso manchmal auch schwer wie bei der Fülle vom Heiligen Geist. Der Glaube, sagt, steht im Hebräer 11, ist das Erwarten, das Festhalten an dem, wo man nicht sieht. Und wie gern halten wir uns an all dem fest, was wir sehen? Mein Bankkonto gibt mir eine gute Sicherheit. Mein Wohnort, wo ich habe, wie schön. Ich bin dankbar für die Sachen. Das gibt mir Sicherheit. Aber das hat nichts mit Glaube zu tun. Glaube ist, wo ich dort festhalte, wo Gott was verheißen hat und ich in meinem Leben zeige, dass ich das glaube. Und das haben die ersten Christen gezeigt. Zum Beispiel, Jesus hat gesagt, sie sollen keine Schätze auf dieser Erde sammeln, sondern im Himmel. Und dass sie das tun können, indem sie sich in Gottes Reich investieren. Die Menschen haben das geglaubt und darum haben sie das gelebt. Wenn wir Gott nicht glauben, dass das mit dem Schatz im Himmel wirklich etwas Wahres dran ist, dann werden wir uns für unsere Schätze hier auf der Erde einsetzen. Das ist ein Beispiel, wie man Gott glauben kann. Oder auch das andere, wo sie vielleicht sogar über das vernünftige Maß gespendet haben. Es ist tatsächlich so, dass die Jerusalemer Gemeinde nachher bitterarm war. Die haben nachher Spenden gebraucht von Gemeinden wie zum Beispiel Antiochia. Aber diese Gemeinden, aus unserer Sicht vielleicht unvernünftig, sie haben ihre AHV nicht abgesichert, diese Christen haben vertraut, wo Jesus gesagt hat, hey, schaut euch die Vögel an, Gott sorgt selbst für die, wie viel mehr wird er auch für euch sorgen? Die Christen haben den Verheißungen, die Gott gab, und da könnte ich noch ganz viele mehr auflisten, einfach geglaubt. Und ich merke selber, dass mich das extrem herausfordert. Es gibt so viele schöne Verheißungen, die ich lese und denke, boah, wie schön. Wie schön. Jesus sorgt für mich, wenn er sogar für die Vögel sorgt. Und ich bin manchmal auch ein Vogel. Also Gott sorgt für mich. Aber es geht hier nicht darum, dass ich das schön und irgendwie so in eine Kuschelstimmung komme, dass Gott für mich sorgt, sondern es geht darum, glaube ich das wirklich und zeige ich das mit meinem Leben? Bin ich bereit, aus meiner Komfortzone herauszukommen, im Glauben, dass Gottes Verheißungen wirklich wahr sind? Der Barnabas zum Beispiel hat das gezeigt. Er hat eine unheimliche Großzügigkeit an den Tag gelegt. Er hat gezeigt, dass er Gottes Verheißungen glaubt. Zuletzt, und damit kommen wir schon bald zum Schluss, sehen wir beim Barnabas noch eine Eigenschaft, die in diesem Text auch ist. Nämlich, dass er steht, dass er dann nachher nach Tarsus gereist ist, im Vers 25, um Paulus zu suchen. Ist ein Satz. Und ich kann leider es nicht vertiefen, das ist so ein Lieblingsthema von mir, wo ich sehe, wie der Barnabas sich in Menschen investiert hat. Der Barnabas war nicht einer, der vorher nach Antiochia kam, auf der großen Bühne stand. Er ist auch nachher nicht derjenige, der sich im Vordergrund betätigt hat. Aber der Barnabas hatte ein Herz für andere Menschen und hat sie im Hintergrund geprägt. Zwei Beispiele. Als Paulus das erste Mal nach Jerusalem kam, das lesen wir im Kapitel 8, hat niemand mit Paulus reden wollen von den Christen. Sie hatten Angst vor dem Typ. Und das ist verständlich, der hat ein paar Wochen vorher noch alle in den Knast geworfen. Der Einzige oder der Erste, der sich da aufgemacht hat, war Barnabas. Er ging hin zum Paulus, nahm den Paulus mit und hat ihn zu den Aposteln gebracht. Er hat ein Anliegen für diejenigen, die am Rande stehen. Und Paulus ist dann sehr motiviert, hat angefangen zu predigen und plötzlich verschwindet er von der Bildfläche. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Der Paulus erzählt noch von einer Zeit, wo er Visionen hatte, wo Gott ihn mitgenommen hat und gelehrt hat, Jesus. Aber hier in dieser Zeit, und da waren schon einige Jahre sehr wahrscheinlich vergangen, war der Paulus einfach weg und er war zurück in seine Heimatstadt gegangen. Und wir lesen von nichts, dass er da, wo er getan hat. Was wir sehen aber ist, dass der Barnabas hinging, den Paulus geholt hat und der Paulus ein Jahr lang mit dem Barnabas zusammengearbeitet hat. Da war der Paulus, der Lehrling von Barnabas. Später sehen wir, wie sie in die Missionsreise gestartet sind. Und das ist Barnabas mit Paulus gestartet. Die erste Missionsreise war nicht die Missionsreise des Paulus, sondern die des Barnabas. Es ist noch spannend, in der Apostelgeschichte wird dort lange zuerst Barnabas erwähnt und irgendwann kippt die Reihenfolge. Und plötzlich steht Paulus und Barnabas. Was ich damit sagen möchte, der Barnabas hat sich nicht nur in der Gemeinde investiert, sondern auch seinen Glauben und seine Fülle des Geistes gezeigt, indem er Menschen gesehen hat, die übersehen werden. Er war nicht nur dort, wo das alles läuft, wo Menschen auf Gott hören und wo die Action ist. Nein, er hat sich auch Zeit genommen, um Menschen, die einfach am Rand standen, unter seine Fittiche zu nehmen und zu prägen. Und wie schön wäre es, wenn du sagen könntest zum Beispiel, hey, ich habe so einen Paulus-Typ prägen dürfen. Du bist vielleicht nicht gerufen, ein Frontmensch zu sein, der Großes vollbringt, ein Held im Glauben, wo alle denken, boah, kennst du den? Aber Gott kann dich brauchen, hier im Rahmen der Gemeinde, um Menschen mitzuprägen, nur schon indem du mit Menschen redest und mit ihnen in Gemeinschaft unterwegs bist. Aber vielleicht nimmst du sogar jemanden unter deine Fittiche und kannst diese Person so prägen und dass diese mal viel mehr für Gott machen kann, als du vielleicht mit deinen eingeschränkten Möglichkeiten im Moment kannst. Barnabas hat seine Chancen alle gepackt. Er hat Paulus geprägt, später sogar noch einen anderen, der Markus. Ihm war das so wichtig, dass er sogar mit Paulus einen Streit in Kauf nahm und sich von ihm getrennt hat, weil Markus hatte versagt. In der ersten Reise hat er Paulus und Barnabas verlassen und Paulus sagte, so einen Schlappi nehme ich nicht mit. Und Barnabas hat gesagt, ich möchte mich in ihn investieren. Paulus, ich gehe mit Markus. Später lesen wir, wie der Paulus sagt, dass der Markus ein wertvoller Mitarbeiter für ihn war. Und er hat eines der vier Evangelien geschrieben, sehr wahrscheinlich. Auch hier wieder, wer hat ihn geprägt? Der Barnabas. Denken wir nicht manchmal, dass wir unser Einsatzbereich, unser Einflussbereich viel zu klein ist. Vielleicht bist du in vielen Sachen wirklich limitiert im Moment und denkst, was könnte ich überhaupt machen? Ich bin nicht der super Evangelist, bin ich übrigens auch nicht. Ich kann nicht super reden, ich kann nicht das, aber du kannst Menschen prägen. Du kannst in dem Umfeld, wo du von Gott gestellt worden bist, ein Segen sein. Für Christen wie auch Nicht-Christen. Ich komme zum Schluss und stelle dazu eine Frage. Hier sehen wir nochmal übersichtsmäßig, was diesen Menschen so geprägt hat. Und ich möchte zwei heikle Fragen stellen, die ich mir selber häufig gestellt habe und mir Angst machen. Müssen wir für Verfolgung beten, damit die Gemeinde wächst? Ich habe häufig ein bisschen so im Witz, ein bisschen saloppartig gesagt, ich glaube, wir müssen für das beten in der Schweiz. Nachdem ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, glaube ich nicht. Ich glaube, es kann eine Hilfe sein, Verfolgung, aber das war nicht der Schlüssel, dass die Gemeinde gewachsen ist. Der Schlüssel war, dass Christen da waren, die mit oder ohne Verfolgung bereit waren, ihren ganzen Lebensmittelpunkt in Gott zu setzen. Egal ob im Beruf oder im Flüchtlingszelt, Gott war ihr Lebensmittelpunkt. Solange sie Überfluss hatten, haben sie eine große Großzügigkeit gezeigt. Sie haben gespendet. Hat übrigens dann Antiochia auch gemacht. Das sehen wir in dem Text, wo wir jetzt leider nicht mehr im Detail anschauen können. wo ein Prophet gekommen ist, und es gab damals noch Propheten, und es sollte auch heute noch Propheten geben, wo gesagt hat, es wird eine große Hungersnot geben in Jerusalem. Und da haben sie sofort Geld gesammelt und geschickt. Das kam vielleicht schon an, bevor die Hungersnot überhaupt losging. Großzügigkeit. Und das hat sich darin gezeigt, in Christen, die ihre ganze Kraft dafür einsetzen wollten, für Gott und sein Reich. Und jetzt kommt die zweite Frage, die mir manchmal auch ein bisschen Angst macht. Was heißt das nun für uns? Uns geht es ja jetzt gut. Müssen wir alles verkaufen? Da wird es mir schon ein bisschen ungemütlich. Ich habe schon häufig gedacht, was ist, wenn ich den Eindruck habe, ich muss jetzt alles, was ich habe, verschenken und ich habe nicht viel. Aber ich möchte das auch nicht gerade unbedingt. Und die Frage ist, wie müssen wir damit umgehen? Ich glaube nicht, dass die Aufforderung grundsätzlich lautet, geh hin und verkauf alles. Absolut nicht. Wir sehen in der Bibel immer wieder, dass es auch Menschen gehabt hat, die wohlhabend waren. Und da steht nie, ihr müsst alles verkaufen. Aber wir sind ermutigt. Wir sind aufgefordert durch das Vorbild dieser ersten Christen, dass wir auch im Umgang mit unserem Hab und Gut einfach Gott in den Mittelpunkt setzen. Und wenn wir etwas übrig haben, dass wir in Gottes Reich investieren können, sind wir ermutigt durch Leute wie Barnabas zu sagen, hey, ich verkaufe diesen Acker und ich investiere den in den Bau von Gottes Reich, weil ich möchte im Himmel einen Schatz bauen. Aber Gott sagt nicht, verkauf einfach alles. Was Gott zuerst einmal möchte, ist, dass wir unser Herz, unseren Lebensmittelpunkt wirklich in ihn setzen, indem wir ihm glauben. Was hilft uns dabei? Es hilft dir nicht, wenn du dir einen Druck aufsetzt. Wenn du sagst, ich muss jetzt und freudlos irgendwas machst. Nein. Genauso wie ich dran bin, möchte ich dich einladen, dass du sagst, Gott, ich möchte ein Mann, eine Frau werden, die voll Glaube und Heiligem Geist ist. Wo der Glaube dir hilft, an diese Verheißungen zu glauben, die Gott dir gegeben hat. Wo der Heilige Geist dir hilft, dich auf diesen großen Auftrag, den er uns gegeben hat, zu fokussieren. Und in diesem Sinn uns für ihn einsetzen. Wir können warten, dass Erweckung passiert. Wir können beten und sagen, Gott, mach du was. Oder wir können sagen, Gott, ich bin parat. Ich bin bereit, dass du die Erweckung zuerst einmal in meinem Leben beginnst. Weil ich glaube, dass die Erweckung, wenn viele Menschen zum Glauben kommen, damit beginnt, dass wir Christen uns Gott zur Verfügung stellen. Und dann auch Gott, wenn wir uns ihn zur Verfügung stellen, er mächtig durch uns wirken kann. Die Frage, die ich dir zum Schluss stellen möchte, bist du bereit dazu? Wenn wir sehen, was der Gott da gemacht hat in der Apostelgeschichte, motiviert mich das unheimlich. Ich sage, ich möchte. Ich möchte erleben, wie damals die Christen, wo sich Gott hingegeben haben und erlebt haben, wie Gott, das haben wir jetzt gar nicht betont in dieser Predigt, mächtig durch sie gewirkt hat. Weil letztendlich muss Gott wirken durch uns. Aber er möchte, dass wir zur Verfügung stehen. Und dazu möchte dich Gott auch heute wieder neu einladen. Amen. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, die Apostelgeschichte, die Zeit dieser ersten Christen ist weit weg für uns. In vielem Sinn. Und es ist eine große Herausforderung für uns, uns zu fragen, was bedeutet das wirklich auch für uns in der heutigen Zeit? Herr, hilf uns, schenk uns Gnade, dass wir im Glauben und im Geist wachsen dürfen, dass wir so gefüllt sind von dir, dass wir auch in dieser Art, wie die ersten Christen unterwegs waren, mit dir unterwegs sein dürfen. Dass wir dich verherrlichen dürfen mit unserem ganzen Leben. Hilf unserem Unglauben, wo uns manchmal daran hindert, dass wir uns wirklich dir ganz zur Verfügung stellen, wo wir halt uns doch wieder immer wieder einfach selber absichern möchten und einfach ganz häufig nicht glauben, was du uns verheißen hast. Hilf uns, da einen vernünftigen Weg zu finden in dieser modernen Zeit, wo teilweise so viele Herausforderungen hat, wo wir unter deiner Leitung sehen dürfen, was heißt es, im Glauben zu leben, voller Heiligen Geist unterwegs zu sein. Da brauchen wir dich, lieber Herr, da brauchen wir deine Hilfe und wir bitten dich, für unsere ganze Kirche, für unser ganzes Land, dass du uns ausrüstest mit dem, was diese ersten Christen auch hatten, und dass du uns diese Bereitschaft schenkst, uns einfach dir zur Verfügung zu stellen. Amen.